Weltbeweger.
Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit.
Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen. Ich grüße euch zu einer neuen Episode von Weltbeweger, dem Podcast der Allianz Mission. Hier berichten wir über Gottes Wirken weltweit und Mission heute. Ich bin heute verbunden mit gleich zwei Gesprächspartnern, die zwar beide in Deutschland sind, aber an ganz unterschiedlichen Ecken. Herzlich begrüße ich hier im Podcast einmal Sebastian, der in Dillenburg sitzt, und den lieben Timotheus, der in Dresden sitzt. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr beiden dabei seid. Ihr beide, Sebastian mit vollem Namen, Sebastian Wickel, Kreisjugendpastor im Dill-Westerwald-Kreis des Bundes Freie Evangelischer Gemeinden, und Timotheus mit vollem Namen, Timotheus Liebscher, Jugendpastor in der Freien Evangelischen Gemeinde in Dresden. Ihr beide seid, also formale Rollen habe ich benannt, aber ihr seid in ganz unterschiedlichen Rollen für das Thema Jüngerschaft unterwegs, wo es auch in der aktuellen Ausgabe unseres Magazins Move drum geht. Beschreibt doch beide mal, was ihr tut und wie Jüngerschaft in so einer ganz normalen Woche bei euch vorkommt.
Fange ich an? Ich fange mal so an. Ich bin irgendwann über Apostelgeschichte 11 gestolpert, und da stand drin, zu der Zeit begann man, die Jünger und Jüngerinnen Christen zu nennen. Und da habe ich gemerkt, als Christ bin ich eigentlich Jünger und Jüngerin. Von daher habe ich gedacht, naja, in so einer ganz normalen Woche bedeutet Jüngerschaft für mich einfach, ich lebe als Jünger von Jesus. So, und das könnte ich jetzt verschieden lang ausführen. Aber Jünger wurde für mich zur Wesensbeschreibung eines Christen. Genau, und von daher kann ich gar nicht im Bereich der Jüngerschaft unterwegs sein, sondern wenn, dann bin ich Jünger und oder Jüngerin halt und bin als solcher unterwegs. Das wäre jetzt so die erste kurze Antwort. Willst du es praktischer, dann darfst du ja gerne nachfragen.
Ja, erzähl doch noch ein kleines bisschen. Ich habe gesagt, Kreisjugendpastor, was ist das? Was macht der?
Im Prinzip, wir FEGs sind deutschlandweit in 5 Regionen und dann in den Regionen nochmal in Kreise. Und der Dill-Westerwald-Kreis ist ein solcher Kreis, und das sind 35 Gemeinden. Und meine Aufgabe ist im Prinzip einfach umrissen mit, tue, was sinnvoll ist für Jugendliche und Jugendarbeit. Genau, und bei 35 Gemeinden ist klar, dass das jetzt keine intensive Beziehungsarbeit in der einzelnen Ortsgemeinde ist, sondern so gemeinsame Projekte und Wegreisen, die wir gestalten. Zum Beispiel dann auch unter dem Aspekt, als Jünger oder Jüngerin heute leben. So ungefähr.
Ja, schön. Timotheus, wie ist das bei dir?
Ja, also ich schließe mich erstmal mit Sebastian an, dass so diese Umdenken, dass das Jüngerschaft nicht irgendwie ein Konzept ist oder dass ich das mal umschalte, jetzt mache ich Jüngerschaft, sondern dass es dieser Moment ist, wo ich in jeder Situation im Alltag damit rechne, dass Jesus da ist, dass er eingreift, wirkt und dass er mir was sagen, zeigen will und dass er einen Unterschied macht. Das ist so, das ist das, wenn du fragst, wie ich im Alltag Jüngerschaft oder als Jünger vielleicht dann eher lebe sozusagen. Also diese Perspektive, so Paulus würde es beschreiben, dass die Augen des Herzens offen sind für diese Perspektive, so aus meiner Sicht, für diese Reich Gottes Perspektive, und darin zu leben und da mitzuleben und den Unterschied darin zu machen. Das ist für mich persönlich so, und das mit Menschen zu teilen, eigentlich ist so meine Aufgabe, ne? Und wenn im Gegensatz zum Sebastian, der ja so ein bisschen überregional ist, bin ich ja wirklich in einer Ortsgemeinde. Und dadurch ist ein Schwerpunkt schon die Beziehungsarbeit, und die eben nicht um der Beziehung willen, sondern, und da hat mich dieser Auftrag von Jesus irgendwie, bin ich gestolpert, zu sagen, macht Jünger, dass das sowas Aktives ist und dass es eben nicht ist, setzt euch mal hin und hofft oder betet oder guckt mal, was passiert, sondern dass es etwas Aktives ist, wo ich gestalte, wo ich irgendwie was reinstecke, damit was irgendwie scheinbar rauskommt. Also wir schon wie so eine, genau, und da hat mich lange tatsächlich suchen lassen oder auch frustriert manchmal, dass ich so, das nicht steuerbar war, sondern das war genau am Anfang meiner Arbeit oder meines Lebens als Christ, ne? Ich habe den Auftrag, hört man relativ schnell, habe ich auch gehört so. Und dann habe ich gemerkt, dass es mich frustriert hat, dass ich kein gar nicht, es war nichts, wo es zielgerichtet war, sondern ich habe immer gehofft, es passiert oder es passiert eben nicht. Und der Großteil ist es nicht passiert. Also ich hatte zwar Menschen, die sich christlich verhalten, aber keine so für mich Menschen, die mit der Perspektive so leben, wie ich das gerade für mich selber beschrieben habe. Also mit diesen offenen Augen des Herzens für jede Situation. Ja. Und da besteht inzwischen mein Alltag in Dresden daraus, mit Menschen in diesen Situationen genau das zu üben und zu trainieren, mit Mitarbeiterkreisen, mit Menschen das zu teilen, das zu leben, zu entdecken, gemeinsame Höhen, gemeinsame Tiefen. Genau, so mal ganz grob.
Ja. Ja, sehr cool. Danke dir. Danke euch beiden für die Einblicke. Wir tauchen da noch tiefer ein. Genau, ihr habt gerade so ein bisschen gesehen, der Unterschied zwischen euch beiden ist Sebastian, der entwickelt Jüngerschaft sozusagen strategisch, um möglichst viele Leute dafür auf den Weg zu bringen. Du, Timotheus, bist direkt an Leuten dran in deiner Ortsgemeinde. Sebastian, du bist Teil des Leitungsteams von 72 Jüngerschaft. 72 Jüngerschaft ist eine Initiative von der Jugend des Bundes Freie Evangelischer Gemeinden. Wie erklärst du jemanden, der keine Ahnung davon hat, was das ist, in wenigen Sätzen, was das ist?
Meistens, indem ich erstmal bei der 72 ansetze, weil da auf die Frage kommt, wieso eigentlich 72? Es gibt eine Geschichte, Lukas 10, da kommen wir aus dem Nichts auf einmal 72 Jünger ins Spiel. Mhm. Und das finde ich spannend. Jesus rechnete nicht nur mit den ersten 12. Und da ist die Überleitung sehr einfach, sondern wie mit den 72, so auch mit dir und mir. Und wir sind als 72 unterwegs, um heute zu entdecken, welche Geschichte will Jesus mit uns schreiben. Und mit allen, die Bock haben, auf diese Reise mitzugehen, welche Geschichte er mit uns schreiben will, die nehmen wir mit. Wir haben verschiedene Wegreisen, um eben diese Frage auch immer wieder zu bewegen oder zu gucken, wie hat Jesus Jünger gemacht, wie machen wir heute Jünger, wie können wir das tun. Wir haben verschiedene Support-Möglichkeiten, um eine Ortsgemeinde mitzunehmen. Und haben einfach diese Wegreisen, um mit jungen Leuten, mittlerweile aber auch mit älteren Menschen und gar nicht mehr nur jungen Leuten unterwegs zu sein, zu entdecken, wie eben der Jesus heute mit uns im Leben unterwegs ist. Durch den Heiligen Geist dann mittlerweile, ja.
Schön.
So ungefähr.
Ja, schön knackig und kurz auf den Punkt gebracht. Ja, danke dir. Auch da steigen wir noch tiefer ein. Genau, du, Timotheus, hast eben schon angesprochen, in dem, wie du deine Arbeit beschrieben hast, dass du erlebst, dass viele Leute irgendwie so glauben, leben, ohne dass da wirklich Jüngerschaft oder Tiefe reinkommt, so sinngemäß. Genau, ist eine profilierte Stimme, die sich mit dem Thema viel beschäftigt, ist der US-amerikanische Pastor John Mark Comer. Der eine oder andere hat vielleicht sein Buch gelesen, auf Englisch heißt das The Ruthless Elimination of Hurry. Oder auch sein neues Buch Practicing the Way, das gleichzeitig auch ein Programm ist, wo es auch um Jüngerschaft geht. Und er spricht von einer Krise der Jüngerschaft in den christlichen Kirchen. Und da will ich mal anhaken bei dem, was du angedeutet hast, Timotheus. Könnt ihr das für unseren anderen Kontext in Deutschland bestätigen? Und wie äußert sich diese Krise der Jüngerschaft eurer Meinung nach?
Ja, du hast es, glaube ich, schon in deinen Sätzen mit erwähnt. Ich glaube, wenn ich maß mir, also einmal will ich noch feststellen oder festhalten, ich maß mir nicht an, über das Glaubensleben von jemandem sozusagen, also von außen zu beurteilen. Das war eher das, wie ich für mich erlebt habe, wie meine Jugendarbeit oder die Jugendarbeit, die ich mache, geendet ist mit Menschen sozusagen.
Ja.
Aber nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ob es diese Krise gibt oder wie ich sie wahrnehme. Ich glaube, dass wir Jüngerschaft als Programm oft verstehen oder erleben und dann auch bei solchen Bewegungen, wie wir es jetzt mit 72 vielleicht haben, die Leute schnell fragen, kann ich mal dein Programm haben oder kann ich das auch bei mir in der Gemeinde machen? Das heißt, es gibt irgendwie so eine wahnsinnige Sehnsucht nach Material, an dem ich mich langhangel und wo es dann hoffentlich irgendwie gut geht. Und ich glaube, das ist ist für mich der Punkt geworden, wo ich gesehen habe, dort ist der Knackpunkt, so hat Jesus nicht gedacht. Der hat nicht gedacht, jetzt durchlaufen die dieses Programm oder so erlebe ich, sehe ich das nicht, wie er mit den Menschen umgeht, dass er irgendwie nur das durchlaufen lässt und sagt, gut, und jetzt fertig, jetzt seid ihr fertig, die Jünger, sondern es ist ein Wegbeschreibung und dass man viel mehr lernt, in Situationen mit dieser Jesus-Perspektive zu leben sozusagen. Und da ist, glaube ich, diese Krise, die ich sehe oder wahrnehme, wenn ich das mal, ich hätte es für mich wahrscheinlich nicht als Krise genommen, sondern bediene mich jetzt mal diesen Worten, sondern dieser Sehnsucht von Menschen, egal welchen Alters sozusagen, wieder neu in einer lebendigen Art und Weise mit Jesus zu leben. Nicht als Checkliste, nicht als Religion oder To-Do, was muss ich machen, was muss ich nicht machen, sondern in meiner individuellen Lebenssituation mit der Kraft vom Heiligen Geist in dem, wo Gott mich hingestellt hat. Und das wieder neu zu befeuern, ein Stück weit auch freizusetzen und auch freizugeben, ne? Von Gemeinden einmal, dass man ein Stück weit loslassen darf oder muss, wie das vielleicht bei Menschen aussehen wird oder kann. Und auch beim Persönlichen, dass man so irgendwie so innerlich so einen Standard die ganze Zeit hinterher rennt, zu sagen, oh nee, wenn ich Christ bin oder als Christ leben will, dann müsste ich eigentlich so und so sein. Und dann komme ich immer zu diesem Punkt, dass ich nie genüge. Ich müsste mehr beten. Ich müsste mehr Bibel lesen, ich müsste. Und diesen Standard gibt es irgendwie oft in den Köpfen oder auch in Herzen sozusagen. Und so würde ich das beschreiben, dass diese Sehnsucht nach was, wie sieht es denn eigentlich echt aus? Die ist auf jeden Fall vorhanden und die erlebe ich sozusagen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob ich deine Frage beantwortet habe, um ehrlich zu sein. Aber das ist das, was mir gerade in den Kopf gekommen ist. Kannst du mir vielleicht nochmal rückmelden?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also die Feststellung, dass für viele Leute das Thema Jüngerschaft irgendwie in Programmen oder auch in verpflichtenden, wie soll ich sagen, so festgefassten Formen, die abzuhaken sind, also als was Verpflichtendes, weniger als was Prozesshaftes, als ein Weg, was Beziehungsorientiertes lebt.
Ja, ja gut.
Sebastian, du guckst ja auf eine ganze Menge an Gemeinden, also einmal als Kreisjugendpastor auf die Gemeinde, mit denen du da verbunden bist, aber auch über die FEG-Jugend auf, sagen wir mal, rund 500 Gemeinden in Deutschland, wo die mit Jugendarbeit unterwegs sind. Wie äußert sich deiner Wahrnehmung nach die Krise der Jüngerschaft in Deutschland?
Ich wage nicht zu behaupten, ich hätte die Erkenntnis über eine solche Krise. Ehrlich gesagt, der Überblick, was ich mir vorstelle oder was ich wahrnehme, ist, dass der Begriff der Jüngerschaft mittlerweile sehr viel bis inflationär gebraucht wird. Also er ist mittlerweile in aller Munde. Und das Zweite, was mir auffällt, ist, dass er sehr verschieden gefüllt wird. Und da würde ich sagen, na, das ist schon spannend, dass ein Begriff, der die Wesensbeschreibung dessen angibt, was wir sind, sehr verschiedene Füllungen hat, was dann ein Jünger genau ist und wie er ist und was erlebt und wie auch immer. Da würde ich sagen, nämlich auf jeden Fall mal eine bunte Vielfalt war, die nicht immer konkurrent zueinander ist. Parallel dazu würde ich sagen, was ich wahrnehme, ist eine große Sehnsucht nach dem Gott in Aktion. Ja,
genau.
Dass der was tut. Und dann manchmal eine Hilflosigkeit, wie finde ich den denn? So, also Jesus spricht ja, such zuerst das Reich Gottes. So, okay, wie suche ich den denn jetzt? Weil finden lässt er sich ja dann, aber wie suche ich? Und da würde ich sagen, soweit ich das wahrnehme, ist der Mangel, gute Wegreisen zu haben, wo wir eben auf Suche sind miteinander, dieses Reich Gottes zu finden, weil der Gott will sich finden lassen. Das ist jetzt nicht auch nur eine neutestamentliche Perspektive. Er sagt ja im Alten Testament schon, mich von ganzem Herzen sucht, von dem will ich mich finden lassen. Das heißt, wir sprechen mit guten Worten. Und da würde ich sagen, fehlt es dann an praktischen Tools. Also mit unseren Huddles, das ist so eine viermonatige Wegreise. Eine Jugendliche macht das mit, sagt, ich bin jetzt, keine Ahnung, 5 Jahre in Gemeinde. Aber in diesen 4 Monaten, ich hätte nie gedacht, dass Gott so oft und so persönlich zu mir spricht. Und diese Voten am Ende von einem Huddle, die tauchen immer wieder auf. Und das ist einfach geil, weil du denkst, krass, hier ist es rübergekommen. Der Heilige Geist kommuniziert, der Stellvertreter von Jesus ist aktiv, sein Reich ist da. Und da würde ich sagen, hoffen wir auf Worship-Gottesdienste und auf Lobpreiszeiten und auf einen guten Input. Aber wenn Jesus nur gepredigt hätte und gesungen hätte, also er hat ja mehr getan in seinem Jüngermachen, als Gottesdienste und Worship-Zeiten anzusetzen. So, und da würde ich sagen, sind wir vom Gemeindeprofil manchmal, spitz gesagt, ein bisschen schmal aufgestellt, weil wir auf Gottesdienst, Seminar und Worship setzen. Das ist ja alles nicht verkehrt, aber das ist nicht der Kern dessen, was Jesus alles getan hat.
Ja, okay. Danke dir. Timotheus, mach was praktischer. Du, wie gesagt, bist Jugendpastor in der FEG in Dresden. Also du bist in Ostdeutschland unterwegs, ist ein anderer Kontext. Ich habe auch gelernt, so bei meinen Reisen, wo ich unterwegs bin, dass Ostdeutschland auch nochmal sehr unterschiedlich ist, ob du jetzt, vor ein paar Wochen war ich zum Gottesdienst im Vogtland, letztes Jahr war ich irgendwo mitten in Sachsen-Anhalt. Ich war letzten Monat auch in Dresden. Dresden ist da nochmal anders. Also Stadt und Land ist nochmal ein großer Unterschied. Ja, trotzdem die Frage, wie kommen Jüngerschaftsangebote bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Ostdeutschland an? Was geht da richtig ab? Und wo sagst du auch, dass es schwer, mit Leuten da auf den Weg zu kommen?
Ich kann ja auch tatsächlich nicht so sehr jetzt für Gesamtostdeutschland sprechen, wie du es gerade gesagt hast, sondern
ich merke,
dass es eben nicht die Angebote sind, sondern der, Lebensstil eher, ne? Mhm. Das, was es ist, wo Menschen in Begegnung mit Menschen gehen und Beziehungen dort miteinander leben. Also die Angebote sind bei mir oder bei uns nur eine Folge aus dem Miteinander, wie wir zusammen unterwegs sind und nicht mehr andersrum. Mhm. Also genau, vor ein paar Jahren hätte ich dir wahrscheinlich noch gesagt, geile Angebote machen, krasse, gute Inhalte und dort auch irgendwie motiviert und so weiter sein. Und inzwischen, bin ich wahrscheinlich auch nicht der Erste, der das entdeckt hat, aber das ist so, wo ich merke, es ist dieses Leben miteinander teilen und dieses unterwegs sein im Miteinander, in einem echten Miteinander so rein einblicken zu lassen in mein Herz, in dem, wie Jesus in meinem Herz arbeitet und mit dem anderen zusammen in sein Herz zu schauen, wo er steht, wo er mit Jesus unterwegs ist. Deswegen ist so diese Frage, welche Angebote kommen an, weiß ich gar nicht genau, weil ich manchmal das Gefühl habe, inzwischen ist es fast bei uns in der Jugendarbeit egal, was das Angebot ist, egal, ob es, wo ich selber manchmal denke, also das war jetzt nicht von dem Angebotscharakter nicht mehr gut oder eigentlich die Qualität wahrscheinlich, die ich manchmal gern hätte, aber was da ist, ist mehr diese, jetzt wenn ich dieses inflationär gebrauchte Wort mal, wo in Miteinander lebt, in einem Fokus auf Jesus sozusagen, und das ist auch das, wo Menschen anziehend erleben oder mitmachen wollen und ein Teil davon sein wollen. Und wo ich selbst, wo ich dann merke, wo Menschen dazukommen und sagen, ja, das können wir, das wollen wir mitmachen, wie können wir jetzt hier mitmachen oder wie kann ich ein Teil davon sein? Und das ist am Ende ist es diese eine kleine Gruppe immer wieder, die zusammen unterwegs ist und das miteinander übt und trainiert und übergreifend, also nicht nur auf ein Treffen in der Woche, sondern darüber hinaus sozusagen am Leben des anderen teilzuhaben. Mhm. Also zu gucken, wo steht die Person, wie erlebt die oder wie lebt die zum Beispiel mal Glauben im Alltag, ne? Also, dass ich Jugendliche mitnehme, wenn ich meine Autoreifen wechselt zum Beispiel, weil da kommt es auch mal zu einem Frustmoment und dort erleben die, wie gehe ich da um damit sozusagen oder wenn wir zusammen bei einer Outdoor-Aktion sind, aber da, wie gesagt, die Aktion mache ich, weil ich das gern mache, aber ich nehme da Menschen mit rein, um mit ihnen dort dieses Leben zu teilen. So, ja.
Genau, also in dem, was du beschreibst, ist ja deutlich, du hast da auch einen Prozess durchgemacht, so von Eventorientierung hin zu miteinander leben. Gab es für dich, sag mal, unterwegs defining moments, also gab es so den Moment, wo es Klick gemacht hat und du gesagt hast, ja wow, es kommt nicht auf die Events an, sondern es kommt darauf an, dass wir Leben teilen, es kommt darauf an, dass Jüngerschaft im Alltag steht. Erinnerst du dich an einen Moment, der vielleicht dafür stellvertretend steht?
Also ich glaube, also spontan fällt mir tatsächlich die Zeit ein, der Lockdowns, wo ich gemerkt habe, was Menschen wirklich brauchen in dieser Zeit, da ist es, das Event durfte ich nicht mehr machen, sozusagen. Und wir mussten irgendwie den Auftrag, den wir von Jesus haben, in dieser Zeit leben können. Und das war, mussten kreativ werden oder Möglichkeiten finden. Und was ich aber erlebt habe, was viele gerade in diesem Umfeld, wo wir dort in dieser Zeit auch angefangen haben, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen, Kinke, wie machen wir denn jetzt Jünger, die nicht mehr in die, also ohne diese Veranstaltung am Ende, ohne diese klassischen Elemente, sage ich mal, wie leben wir das denn? Und wo ich gerade im Jugendbereich diese unglaubliche Sehnsucht nach dieser echten Plattform gespürt und erlebt habe, auch mit meiner Frau gemeinsam dort erleben konnten, was heißt es, wirklich in diesem Mindset unterwegs zu sein, als Jüngermacherinnen und Jüngermacher und nicht mehr eben nur zu sagen, okay, welches Programm kann ich jetzt machen, damit ein paar Jugendliche hier kommen und ihre Freunde mitbringen, sondern ganz anders, eine ganz andere Denkweise, die hat mich zum Umdenken auf jeden Fall diese Zeit ermutigt oder befeuert oder ich hatte keine andere Wahl mehr eigentlich so gefühlt, beziehungsweise ist das andere halt alles weggefallen automatisch erstmal.
Ja,
genau. Und da habe ich auch gemerkt, was lebt echt, ne? Was lebt echt bei mir? Was lebt echt bei meinen Mitmenschen so? Und was ist eigentlich die eigentliche Sehnsucht so nach dieser lebendigen Begegnung mit diesem Jesus? Ja.
Das ist mal eine echte Frucht von Corona, muss man festhalten. Sebastian, gab es für dich in den Jahren, du warst, bevor du sozusagen hier eine regionale Verantwortung hattest, warst du auch Jugendpastor in einer Gemeinde, also in einer einzelnen Gemeinde. Gab es für dich irgendwelche solche Aha-Momente, wo du gesagt hast, nee, das, was wir machen, das ist irgendwie nicht sinnvoll, da müssen wir anders rangehen?
Ja.
Gut, danke. Wir machen weiter. Willst du uns einen erzählen?
Zum einen, ich habe ein Jahr als Pastor gearbeitet und es war jetzt eher eine Krise, weil ich war überfordert, weil, also ich habe freitags das Gebet zu Gott gesprochen, wenn ich diesen Job länger machen soll, dann muss was passieren, weil das schaffe ich nicht. Weil ich fand es einfach viel. Es waren viele Menschen in meinem Herzen, viele Dinge, viele, ja. Sonntags nach dem Gottesdienst, wir hatten einen biblischen Unterricht, Abschlussgottesdienst ist immer eine größere Nummer gewesen, steht eine Frau direkt nach dem Gottesdienst vor mir und sagt, vorhin während des Lobpreisteils hatte ich einen prophetischen Eindruck für dich. Wir kennen uns nicht, so und so, ich habe ihn hier aufgeschrieben. Es waren noch Fotos machen und diesen, jenes. Ich habe mich freundlich bei der Frau bedankt, habe den Zettel eingesteckt. Als dann es ums Aufräumen ging und wir so weit durch waren, denke ich, der Zettel. Und hole diesen Zettel raus. Und auf dem Zettel stand, Sebastian, ich sehe, du bist völlig überfordert. Und ich denke, krass, das war genau meine Gebetssituation von Freitag. Und jetzt ging es weiter, Jesus spricht zu dir, folge du mir nach, dann folgen sie dir automatisch. So, dieser Satz war so treffend von dem ersten bis zum zweiten, es ging noch ein bisschen länger, aber die Kurzfassung, wo ich dachte, krass, also Gott spricht, ja, okay, dass der so zügig spricht, habe ich jetzt nicht immer erlebt, aber das war so on point, dass ich dachte, das mit dem Jüngeren sein, das musst du dir nochmal genauer angucken, was dieses Nachfolgen jetzt bedeutet, weil scheinbar ordnet sich darüber alles. So, und dann bin ich der Sucher und Forscher in Bibel und Podcast und sonst was gewesen, so das Part 1 der Geschichte, die mich auf diese Linie gesetzt hat, und Part 2 ist, ich habe gepredigt immer wieder und habe gemerkt, ich unterhalte mich donnerstags mit jemandem und denke, hey, ich habe Sonntag darüber gesprochen, das sage ich alles klar. Und habe einfach gemerkt, ja, du kannst so viele tolle Predigten halten, wie du willst. Die Nachhaltigkeit des Lerneffekts ist nicht so hoch. Muss ja nur kurz reflektieren, merkt es bei mir auch. Und habe gedacht, boah, die Predigt ist cool, sie ist wie eine Motivationsrede vom Anpfiff beim Fußballspiel. Aber das Training läuft nicht in dieser Motivationsrede, sondern im Trainingslager unter der Woche quasi. Und da habe ich dann angefangen zu überlegen, wie könnten wir das denn noch tun? Ich bin ein bisschen fußballaffin, habe Fußballerbiografien gelesen, habe gedacht, jeder Trainer hat eine Spielidee. Damals 2011, 12 war Pep Guardiola, Jürgen Klopp, wer hat welche Spielideen? Habe gedacht, wie können wir denn als Jugendmitarbeiter, als Pastoren, Pastorin eine Spielidee haben, die über, wir haben einen Gottesdienst und wir haben Hauskreise hinausgeht. So, und das war dann die Phase des Suchens, die seitdem anhält, zu sagen, hey, was ist denn eigentlich meine Spielidee? Ich glaube, es gibt nicht die eine, es gibt verschiedene. Das wären jetzt die Geschichten dazu.
Ja, ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich danke euch, dass ihr uns da ein bisschen reingucken lasst. Genau, ihr habt schon so ein bisschen erzählt, wie das gelingt, was dazugehört, damit die Jüngerschaft lebensverändernd prägt. Es geht darum, Leben zu teilen. Man braucht eine Spielidee, vielleicht auch Tools, so wie sie mit 72 Jüngerschaft liefert, aber Tools, die nicht einfach Programm sind, sondern die in den Alltag reinpassen. Was braucht es noch und was ist die größte Herausforderung dabei, Leute auf den Jüngerschaftsweg mitzunehmen?
Ich kann mal anfangen. Vielleicht kann man so die Bälle ein bisschen hin und her werfen. Ich glaube, es ist so, die Kultur ist da für mich ein ganz wichtiger Begriff geworden, dass sozusagen das Unsichtbare, was man nicht sieht irgendwie in der Gemeinde, so dieses, das beschreibt, wie wir miteinander umgehen oder wie miteinander mit Situationen umgegangen wird. Das ist oft, also ich erlebe, dass ich als Leiter so nur mehr den Auftrag leben muss, ein Kulturarchitekt zu sein und eben auch bei diesem Jüngerschaftsbereich, dass es ein bewusstes Gestalten braucht sozusagen und sich da mal genau Gedanken zu machen, was ist denn die Art und Weise sozusagen, wie wir das miteinander leben und entdecken wollen. Also eine Kultur zu beschreiben, eine Kultur zu definieren, auch zu kultivieren in diesem Sinne. Ich glaube, das ist so ein Punkt, den ich erlebe, der sehr hilfreich, wirksam auch ist tatsächlich und das eine wichtiger Punkt ist für diesen ganzen, für diese Art und Weise des Lebens oder Nachfolgens von Jesus so, genau. Mhm. Und gleichzeitig ist die, Man vergisst bei diesen Themen so ganz schnell tatsächlich diese lebendige Beziehung mit dem lebendigen Jesus, ne? Das geht auch so schnell, dass man da drin sich in Konzepten und Strukturen wieder verliert. Aber am Ende ist es und bleibt es einfach das Rechnen mit dem Unsichtbaren oder so leben, als sehe man sich den Unsichtbaren, ist so ein Satz, der für mich sehr einschlagend mal war, ne? Lebe ich so, als sehe ich diesen unsichtbaren Jesus sozusagen. Und das, das ist dann für mich oder für uns auch hier eine hilfreiche Sichtweise oder ja, also Kultur und diese Sichtweise, ja. Genau.
Aha. Ich finde das Mindset noch ziemlich entscheidend. Also Jesus, das erste öffentliche Wort, denkt um, denn das Reich Gottes ist nahe. Punkt. Also nicht nach dem Motto, es ist nahe, wenn ihr jetzt das und das gemacht habt, so lange Worship, 15 Minuten Stille und dann das, es ist nahe. Punkt. Und ich finde, der Jesus erzählt von einem Gott, der in Aktion ist. So, das heißt, das ist jetzt schon mal nicht den Part, dass wir Gott irgendwie wach machen müssten oder herbeirufen. Der ist da, nahe und in Aktion. Und was ich gemerkt habe, finde ich es selbst und wie helfe ich anderen, diesen Gott wahrzunehmen? Und Jesus führt den Heiligen Geist als seinen Stellvertreter auf Erden ein. Und ich habe es lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, wie denn der Heilige Geist mit mir kommuniziert. So, und wie helfe ich denn Menschen, dass sie wahrnehmen, ach, das war jetzt Gottes Stimme, auch wenn wir da keine 100% Klarheit nachher haben, oder ich ganz selten, aber der spricht ja viel häufiger, als ich es ursprünglich dachte. Und da merke ich, damit die Jüngerschaft lebensverändert ist, der Gott ist in Aktion. So, jetzt, wie schließen wir uns an? Also, der Strom liegt da drin, jetzt will nur noch Stecker rein. Und wie ist dieses Stecker rein? Wie können wir da Menschen zu helfen, das wahrzunehmen, dass der kommuniziert? Und das zweite würde ich jetzt sagen, das ist du und dein Jesus. So, und der Jesus hat aber immer Jünger beieinander gestellt mit Jüngeren. So, also, was ist jetzt deine Runde, mit der du gemeinsam suchst? Weil dann fängt es an, du kannst dich ermutigen, du kannst dich beratschlagen. Der Christus im Anderen ist stärker als der Christus in uns. So ein schöner Bonhoeffer-Gedanke. Manchmal brauchst du halt einfach einen an deiner Seite, der dir nochmal den entscheidenden Funken mitzusetzt. Genau, und das, glaube ich, diese persönliche Kommunikation und das in der Runde mit anderen, das ist dynamisch, weil Jesus sagt ja, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Das ist jetzt die kleinstmögliche Form von Gemeinschaft und der gesellt sich schon voll dazu. Und da würde ich sagen, erwarte ich dann auch, dass er da ist. Und dann Expectation, so Erwartungshaltung, ist, glaube ich, auch eine Form, Gott in Aktion zu erleben. Also bis zu den Bergen, die wir versetzen können, weckt Jesus der Erwartungshaltung, wo ich denke, geil, das geht jetzt über meinen Erfahrungshorizont hinaus, aber mir gefällt der Gedanke. Ich lasse mich darauf ein. So.
Und, ja, nice.
Ja, ich mach eins weiter. Das habe ich ja irgendwo gelesen. Das waren die Amerikaner. Die kamen auf den Punkt Discipleship Goals. Und ich denke, was sind denn Discipleship Goals? Und die Pointe war so ein bisschen, dass Jesus ja sehr spezifisch mit seinen Jüngern umgegangen ist. Fahrt schon mal über den See, holt mir mal die Esel, macht mir dieses, macht mir jenes. Und dass wir heute nicht die Discipleship Goals ausfiltern, was Jesus jetzt eigentlich gerade will. Also bei 72 haben wir immer wieder das Wording vom springenden Punkt. Du hörst eine Predigt, aber die Frage ist jetzt nicht, was war in den 30 Minuten, sondern was ist der springende Punkt für dich? Und dass wir es zu wenig kultiviert haben, so diesen springenden Punkt zu suchen, auf den Jesus jetzt mit uns ausfüllen. Das kann ich ja bei einer Autofahrt kurz machen, Jesus, was ist denn gerade das Thema im nächsten Setting? Und das kann ich morgens beim Aufstehen und beim Zähneputzen schon mal sagen, Jesus, was ist denn gerade der springende Punkt? Und ich kann es nach einem Gottesdienst, nach einer Bibellese immer machen. Und einfach so wahrzunehmen, dass er durchaus so verschiedene Aspekte hat, wo er mir auch so viele oder Aspekte wichtig werden lässt. Und das habe ich gemerkt, macht für mich einen Unterschied, ob meine Nachfolge konkret wird oder im Allgemeinen Gott liebt mich bleibt, was ja stimmt. Aber spannend wird es ja, wo sich das sehr zuspitzt dann.
Ja, cool, danke euch. Also ich nehme mal mit, Kultur, Mindset, die richtige Gruppe und auch Ziele für Jüngerschaft. Ja.
Ich glaube, was ich noch ergänzen würde, ist so, Sebastian hat vorhin das in seinem persönlichen Zeugnis oder so erzählt, diese mutigen Zerbruch- oder Aufgebemomente, ne? Zu sagen, wo stimmt eigentlich was nicht überein von dem, wie ich es in der Bibel lese. Also die bleibt für mich einfach die Grundlage, ne? Gottes Wort da drin. Und dann zu sagen, also ich lese das hier so, ich könnte mir es jetzt irgendwie zurecht diskutieren, warum es bei mir nie so ist, warum Jesus so nie ist und so weiter. Gibt es alles, aber einfach mal mutig zu sagen, Jesus, das nervt mich, das bringt mich zur Weißglut oder ich zerbreche da dran, sich einzugestehen, das ist mir eigentlich zu viel. Das, also ich dieses echte Sein so oder echte Zerbruchmomente zuzulassen und das auch wieder zu einzuüben in einem Miteinander tatsächlich und eben nicht zu sagen, na gut, dann, es geht ganz schnell, ne? Jemand erzählt einem, dass einem schlecht geht so und dann sagen wir, ach komm, da beten wir jetzt mal für dich, dass es besser wird. Aber vielleicht ist da was ganz anderes dahinter und diesen Raum zu haben, dass man nicht das nur so stehen lässt, sondern überhaupt diesen, ja, diesen Zerbruch und dieses Teilen und miteinander auf Gott zu gucken da drin, was er da drin vorhat, das sind so für mich diese Schlüsselmomente in diesen Jüngerschaftsprozessen, Weg unterwegs sein. Sebastian will einhaken, ich übergebe mal an dich. Das ist doch super.
Ja. Ich finde auch diese positiven Sehnsuchtsmomente, die im Herzen liegen.
Ja.
Du liest irgendwas in der Bibel, denkst weit weg von meiner Realität. Jetzt kannst du traurig werden. Und manchmal denke ich, Gott wartet auch, dass wir mutig werden und nicht sagen, oh, schade, ist nicht so, sondern in dem Psalm gibt es diesen Satz, mein Herz hält dir vor dein Wort. Also auch zu sagen, ey, Jesus, ich habe das hier entdeckt, das ist weit weg von der Realität. Meine Seele, ich halte dir vor dein Wort, könnten wir diese Lücke wenigstens verkleinern. Wäre fürs Erste gut, dass Gott manchmal so bold prayers will, so tapfere Gebete. Der ist souverän und kann sie beantworten auf seine Art und Weise und Geschwindigkeiten, wie auch immer. Aber wenn wir nicht anfangen, indem wir anfangen, mutig zu fragen, glaube ich, ändern sich auch manche Antworten, die wir finden werden.
Genau, also es geht am letzten, zuletzt noch zufügt, schlicht und einfach um die Erwartung. Also mutig Dinge erwarten, mutig von Gott was einfordern. Dann machen wir das mal und weiten mal den Blick von Dresden und dem Lahn-Dill-Kreis und genau, gucken mal auf unseren Kontinent. Die Lausanner Bewegung hat in ihrer Europakonferenz 2021 rausgearbeitet, was so Schlüsselfaktoren für die Neuevangelisierung unseres Kontinents sind. Eines Kontinents, der zunehmend säkularisiert ist, in einem Land, wo auch wir leben, wo mittlerweile die Mehrheit der Menschen in keiner Verbindung mehr zu irgendeiner Kirche steht, was erstmal nur ein Indikator dafür ist, wo die Leute wie unterwegs sind. Als einen Schlüsselfaktor für die Neuevangelisierung Europas sehen Sie Jüngerschaftsbewegung der jungen Generationen. Einer von drei zentralen Schlüsselfaktoren. Und jetzt die wirklich mal bold große Frage an euch. Welche Chancen seht ihr für Gemeinden, für Christen, für Deutschland durch Jüngerschaftsinitiativen wie 72 Jüngerschaft oder dadurch, dass junge Menschen in Gemeinden wie bei dir, Timotheus, Jüngerschaft leben und damit in ihr Leben reingehen? Wie wird das kann das unser Land und unseren Kontinent verändern? Jetzt bin ich gespannt.
Wir alle. Unsere Huddle, wir haben gestartet, weil ich mich mit der Janea damals getroffen habe in einer Eisdiele und wir haben gesagt, ach komm, wir fangen einfach mal an. Und wir haben gesagt, wir wünschen uns eine von Jesus bewegte Bewegung durch ganz Deutschland. Und fanden das beide ein bisschen verrückt, weil wir in so einem kleinen Dorf in unserer Gegend in eine Eisdiele setzen. Haben gesagt, ja, aber wir finden es cool, wir fragen jetzt mal. So mittlerweile ist es. Dann sagte ich irgendwann zu Janea aus Spaß, ja, Deutschland ist jetzt müssen wir weltweit beten. Sagt sie, naja, Kontinente gibt's ja auch noch, Sebastian. So, von daher, wir sind dieses Jahr schon in Belgien, schöne Grüße nach Belgien unterwegs, das ist ziemlich cool. Von daher glaube ich, fragen können wir bei Gott alles. Und wenn, ich glaube, das Ding ist ja nicht, dass es groß wird. Wir haben so schnell eine Sehnsucht, dass was groß wird. Aber wenn was groß wird, musst du es ja irgendwie charakterlich halten, weil der Hochmut ist ja jetzt auch eine Stolperfalle, die mir als Mensch zumindest möglich ist, gut zu erwischen. Die passiert ja eher, wenn was halt durch die Decke geht. Wo ich jetzt die Chance sehe, ist, glaube ich, mal aus dem Klein-Klein des Gemeindealltags rauszukommen und das Eigentliche der Jesusbewegung eintauchen. Weil viele Gemeinden, das ist jetzt auch sehr spitz, aber ich mach's nur so spitz, viele Gemeinden in einem System leben, wo immer Mitarbeitermangel ist und immer irgendwas laufen soll und dann noch neue Veranstaltungen und hoffentlich kommen alle und jetzt waren so wenige da und könnten nicht noch mehr kommen und wo war denn eigentlich? Das halte ich für das Klein-Klein, was auch selten die Dynamik generiert, die dann alle hoffen. So, und das ursprünglich der Jesus-Bewegung ist, wir hören auf den Jesus, wir sind miteinander unterwegs und wir erleben ihn in Aktion. Und ich glaube, durch so eine Vereinfachung des Gemeindelebens, ein mega cooles Buch, Simple Church, durch eine Vereinfachung des Gemeindelebens, was einen klaren Prozess hat, kommt man, glaube ich, in eine feine Dynamik rein. Und ob der Ball jetzt komplett bei der jungen Generation liegt, aber es gibt ja dann drei Schlüsselfaktoren, ist ja dann schon mal ganz gut. Aber ich würde sagen, durch so kleine Initiativen, wo die ersten Menschen anfangen zu suchen, kann auch immer was werden.
Mhm. Ja. Also die beiden anderen Schlüsselfaktoren sind überkonfessionelle Gemeindegründungsbewegungen und Migrantengemeinden. Okay. Aber das nur am Rande.
Ja,
danke. Genau, ich spezifiziere die Frage nochmal für dich, Timotheus. Wenn wir wenn wir uns gut von Jesus dabei leiten lassen, mit ihm voranzugehen, sodass andere uns hinterherlaufen, wie Sebastian es vorhin beschrieben hat. Wofür werden die folgenden Generationen uns erinnern? Wie wird das die Art, wie Christen in Deutschland unterwegs sind, verändern?
Wow. Die nachfolgenden Generationen uns erinnern werden. Das ist nochmal, ich habe es nicht ganz erfasst, die Frage.
Genau. Was werden die Leute, wenn Gesetz im Fall, wir machen das gut, dass wir dieses Thema Jüngerschaft voranbringen, das heißt, dass wir Leute prägen, die auf diese Art und Weise losgehen.
Ja.
Die nach uns kommen, die nach ihnen kommen, wie werden sie, wenn wir diese Impulse heute gut setzen, was werden sie sagen, was wird sich verändert haben? Wie werden sie uns im Rückblick sehen?
Also dadurch, dass Jesus immer der Handelnde ist, ist auch diese Frage in all dem, wo er uns beteiligt oder einbindet, ja immer die Frage, was will er durch dich an deinem Ort sozusagen tun und in deiner Situation. Und gerade wenn in so dörflichen Regionen Ostdeutschland, du hattest das vorhin angesprochen, oder vielleicht auch weltweit, Gemeinden einfach an den Personenzahlen zerbrechen, ist ja trotzdem der Auftrag von Jesus nicht weg, dass dort Jünger gemacht werden sollen, die Jünger machen am Ende. Ne? Und wenn man mal, also ich weiß nicht, ob das schon spitz ist, aber wenn wir den Mut manchmal viel eher hätten zu sagen, Jesus, was willst du denn, dass wir hier noch 10 Jahre versuchen, diese Art und Weise irgendwie am Leben zu halten? Oder wie machen wir gemeinsam hier Jünger und dass die Generation uns als vielleicht ermutigendes Zeugnis oder Feedback ausstellen wird, dass sie gelernt haben, in der Situation mit dem, wo sie stehen und mit dem, was vor ihren Füßen liegt, mit dem Rechnen, dass Jesus aus 5 Broten und 2 Fischen alles machen kann, das wie damit wieder neu zu rechnen und zu sagen, dass es eben nicht darum geht, dass diese Veranstaltung gut besucht ist, sondern dass wirklich lebendige Nachfolger sind. Also für mich im Bild gesprochen, die Jesus im Land von Brandenburg, so das war auch so für mich so ein Indiz zu sagen, gehen die Jugendlichen aus meiner Jugendarbeit oder aus der Jugendarbeit, mit denen ich hier unterwegs bin, so muss ich es vielleicht besser sagen, könnten die in Brandenburg irgendwo arbeiten und wenn sie den Auftrag haben, dort eine Arche zu bauen, würden sie es bauen. Wir brauchen es heute nicht mehr, Gott sei Dank, aber würden sie es machen, einfach weil sie gelernt haben, dass das ist, wodurch Jesus sie führen will. Und dann, das wäre so der Wunsch, dass das geschehen, dass das Menschen so wären und dass die das Feedback geben, dass sie gelernt haben, in dem Punkt, wo eigentlich gefühlt unmöglich ist, dass Gott dadurch diese Wunder tun kann, nämlich dass Menschen in dieser Perspektive leben, in der es um mehr geht als das, was wir mit unseren natürlichen Augen sehen, dass wir lernen mit geistlichen Augen, gelernt haben mit geistlichen Augen ihre Umwelt zu sehen, ihr Umfeld. Dass zum Beispiel der Kampf, in dem sie stehen, nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis. Dass sie bereit sind, sich dafür ausrüsten zu lassen und ausgerüstet zu sein und das zu ergreifen, was Jesus ihnen dort alles schon zur Verfügung gestellt hat. Dass dieses Wort am Kreuz, es ist vollbracht, keins ist, wo wir noch hinleben, sondern was jetzt schon für sie gilt, dass dieses ist vollbracht, etwas ist, worauf sie stehen und dass er sozusagen eine Tür ist, ne? Jesus, durch die sie in jedem Moment gehen kann, in ein neues Reich, in dem er regiert, dass die Maßstäbe, in denen sie sind, nicht mehr die sind, was unsere physikalischen, humanistische Denkweise uns beurteilt, sondern dass es eine Welt gibt, in dem er bestimmt, was oben und unten ist und dass das ganz anders sein kann, als das, was ich bisher dachte. Und wenn sie uns das bescheinigen, das würde ich mich freuen. Oder wäre mein Wunsch, wofür wir stehen oder arbeiten.
Yes, Amen, Preacher. Ich glaube, das Bild von einer Arche, die in Brandenburg steht, das wird bleiben in meinem Kopf. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ganz großer Fokus. Ich will dir nochmal ein bisschen in eine andere Richtung lenken, nämlich Mit der Region Digital sind wir als Allianzmission in der Mission unter Gamern in digitaler Evangelisation, sozialen Medien oder auch in digitaler Gemeindegründung unterwegs. Genau, für mich persönlich ist gerade so die Frage, ich erlebe als Kernpunkt dafür, dass digitale Gemeinde, digitale Communities und so weiter gelingen, erlebe ich, dass Jüngerschaft funktioniert, also dass Jüngerschaft geschieht. Und ich stelle da fest, dass Jüngerschaft nicht weniger real ist, nur weil sie digital stattfindet. Aus eurer Erfahrung heraus, du hast gesagt, Timotheus, bei euch ging es in Corona los. Gibt es irgendwelche Learnings, wo du sagst, das ist in rein digitalen Communities nochmal extra wichtig, wenn es um Jüngerschaft geht?
Oder bin ich eigentlich nicht der richtige Ansprechpartner, weil ich in dieser digitalen Welt, ich kann das, was ich in Realität lebe, dort nicht leben. Mhm. Und also für mich ist das sehr, sehr befremdend, oder ist es eine Welt, die mir die zu groß ist tatsächlich. Okay. Also ich komme da nicht mit. Und ja. So, dass ich dort nie auskunftsfähig bin. Ich wage mal in ein Statement, dass ich glaube, dass es am Ende wieder Personen sind, die die sich gebrauchen lassen, indem Menschen auf echte Art und Weise zu begegnen, in der ihre Lebenswelt sozusagen. Ja. Ja. Okay. Das ist es ist für mich schwer, das irgendwie zu fassen, ja, weil gut. Was du mit Corona angefangen, mein Schlüssel ist, dass oder in dieser Corona-Zeit war eben, dass es in irgendeiner Form eben das echt miteinander in irgendeiner Form braucht. Und ich konnte das digital ganz schwer teilen. Und deswegen habe ich mir Wege gesucht, wie ich es im Echten teilen konnte, sozusagen. Aber genau.
Ich gebe die Frage nochmal weiter an dich, Sebastian. Du hast von den Huddles gesprochen, ne? Also von diesen Online-Kursen, wo Leute miteinander unterwegs sind. Ich habe auch bei einem dieser, sagen wir es mal, Kurz-Huddles teilgenommen. Und da war schon cool. Leute querverteilt über Deutschland plus ein paar Leute aus dem deutschsprachigen Belgien zusammengeschaltet. Was ist deine Erfahrung? Wo brauchst du extra Augenmerk, wenn man solche rein digitalen Communities haben, die einen Jüngerschaftsweg zusammengehen?
Ich habe es sowohl bei den Huddles als auch wir haben noch die Segensbringer. Das sind so 6-Wochen-Reisen zu spezifischen Leitfragen wie Prophetie oder die Geheimnisse der Bibel. So erlebt, dass ab einem gewissen Alter und wenn Menschen gemeinsam suchen wollen, ist es Wurst, ob die sich vor Ort oder digital treffen, wenn es bei diesen Treffen nicht einfach nur um Inspiration geht. Also ich sag mal, einen guten Input, eine digitale Kirche, die sich auf guten Input konzentriert, indem sie Predigten teilt, würde ich sagen, das geht ja asynchron, das kann ich mir bei YouTube angucken später oder einen Podcast hören. Aber wo digital sich zusammenschalten, in den Lockdowns mussten wir es ja auch tun. Wir haben gemerkt, das funktioniert, der Gott spricht so oder so. Also das heißt, ich glaube, es braucht Wegreisen, wo Menschen persönlich miteinander unterwegs sind. Und da haben wir sogar Vorteile gemerkt. Keiner hat einen Fahrtweg. Wir konnten mega viele Leute mitnehmen, die auch in einem Radius wohnten, die sich sonst nicht getroffen hätten. Das Kämmerlein, so dieses, was Jesus in der Bergpredigt nach der Luther-Übersetzung einführt, wo der mit uns spricht, da konnte jeder in seinem Zimmer hingehen. Also das waren Wegreisen, da war kein Qualitätsverlust. Der Verlust ist der Smalltalk vorher und nachher, der zum Soul-Talk werden kann. Aber die Zeit selbst, die Gruppengröße ist halt entscheidend. Umso größer die Gruppe wird, desto oberflächlicher wird jedes Gespräch, was abläuft. Von daher ist es die Frage, wie man da, glaube ich, gute Kleingruppenformen ermöglicht, die nicht nur im darin bestehen, sich zu erzählen, wie die Woche war.
Okay. Genau. Eben ganz großer Fokus jetzt ganz klar, nämlich persönlich. Was ist denn für euch jeweils persönlich gerade für eure eigene Jüngerschaft wichtig? Was ist bei euch gerade euer Fokus im Unterwegssein mit Jesus? Wenn ich das so persönlich fragen darf.
Darfst du? Ich fange mal an. Ich war vor ein paar Wochen in einer Gemeinde, habe ein paar Vorträge gehalten und nachher kam eine ganz liebe ältere Person und gab mir ein Feedback. Herr Wickel, mit dem, was Sie da gesagt haben, war ich nicht einverstanden. Sag ich, jetzt bin ich aber neugierig. So, dann hat sie mir das erzählt und denke, ich glaube, das ist eine Frau, die kann sehr differenziert Feedback geben, weil das Wort ist sehr differenziert. Und dann bin ich den nächsten Tag, das war ein paar Tage länger, nochmal zu ihr und sage, haben Sie sonst noch was Ihnen aufgefallen ist? Und sie sagte, ich habe mich gefragt, was setzt denn den Sebastian so unter Druck? Und das fand ich spannend. Und ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Die Zeit. Ich bin schnell von der Zeit getrieben, sowohl im Vortrag als auch in meinem Leben. Und ich glaube, in meiner Jüngerschaft geht es gerade darum, die Zeit als ein Gut, aber nicht als das treibende Gut wahrzunehmen. Mir ist jetzt, es gibt diese Bibelübersetzung, nenne ich es mal The Message. Matthäus 11 ist eine Passage übersetzt mit Learn the rhythms of grace. Also lerne den Rhythmus der Gnade. Und ich dachte, das ist eigentlich geil, diesen Rhythmus zu lernen. Habe dann mit unseren zwei Kids jetzt einen ganzen Tag verbracht. Und kurz vorher geht es auch, dass es den Unmündigen und Kindern offenbart hat. Und habe einfach gedacht, mal gucken, was ich an diesem Tag jetzt von unseren Kids lernen kann. Und hatte das Gefühl, die beherrschen manchmal den Rhythmus der Gnade. Also wo ich schon von der Zeit im Nächsten bin, da sind die noch voll im Moment da. Können miteinander agieren, können schnell umschalten. Ich glaube, dieser Rhythmus der Gnade ist was ziemlich Spannendes. Von daher bin ich gerade auf dieser Forschungsreise, wie dieser Rhythmus der Gnade eigentlich das Leben, ich weiß nicht, ob es entschleunigt, aber auf jeden Fall enteiligt. Also die Eile ist, glaube ich, das Schlimme. Das, wenn man was zu tun hat und vorhat, ist ja nicht schlimmer, wenn man in diese Eile gerät, dann wird Zeit für mich zu einer Kategorie, wo es doof ist. Das ist, glaube ich, gerade das Thema, wo es bei mir geht. Ja.
Wie ist bei dir, Timotheus?
Ja, also ich entdecke immer wieder neu, was hier so, oder versuche, ja, diese aus diesem Bibelvers, vielleicht ist es sogar der gleiche, ich weiß es gar nicht. Matthäus 11, 28, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ne? Das ist ein bisschen eine ältere Übersetzung. Und dann sagt er, denn ich bin von Herzen sanftmütig und demütig, so, und ich will euch Ruhe geben. Und noch mit diesem Joch sozusagen und dieser Last, die so auch so eine geistliche Last sein kann, das merke ich, dass das schnell geht, dass ich in diesen Stolz komme. Ich bin jetzt wirklich verantwortlich dafür. Und ja, Jesus lässt uns irgendwie, beteiligt uns, und es kann aber, wenn das in einer ungesunden Art und Weise ist, wird es zu einem Druck und einer Last, die er sagt, die will er nehmen, ne? Und da merke ich, was heißt es so, dieses von Herzen sanftmütig und von Herzen demütig zu sein. Und sanftmütig ist ja diese, wenn man das nachschaut, leicht lenkbar zu sein. Also ja, und da das will ich will leicht lenkbar sein von Jesus. Ich will demütig sein, das heißt, für mich gerade so in jedem Moment damit rechnen, dass es ihn gibt und dass er größer ist und mehr als alles andere, also so Sanftmut, Demut, und dass das auch in der geistlichen Dimension dieses entscheidend, also sehr entscheidend ist sozusagen, genau, darin wäre so ein Thema, wo ich gerade merke, ja, das fordert mich raus, da drin bewegt zu sein und wirklich dieses kommt her zu mir, wie ist es, diese Einladung, das in jedem Moment zu machen, kommt her zu mir, genau.
Yes. Ja. Dankeschön. Ihr beiden Männers, es war eine spannende kurze Reise und ich muss sagen, da war für mich echt was dabei. Das war für mich hier ein Stück Jüngerschaft, von euch zu hören und von euch den großen Blick und den ganz persönlichen Einblick teilen zu dürfen. Wir schließen unseren Podcast mit der größten Herausforderung, nämlich damit, dass ihr da jeweils einen Satz und auch wirklich nur einen Satz unseren Hörerinnen und Hörern, unseren Leserinnen und Lesern weitergeben dürft. Welcher ist das?
Ich fange diesmal an. Mein Satz ist schon weg. Nee.
Also, ja, leider. Danke.
Es ist keine Methode und Konzept, sondern es ist eine lebendige Person, Jesus Christus, mit einer lebendigen Beziehung zu ihm.
Mhm. Danke.
Ich wähle einen englischen Satz, keine Ahnung, woher er kommt. Follow first, the rest will follow.
Nice.
Das finde ich entlastend.
Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes Mission sind. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne oder schreiben Sie uns eine Bewertung. Damit helfen Sie, dass noch mehr in Gottes weltweites Wirken mit hineingenommen werden. Übrigens, dieser Podcast ist werbefrei und kostenlos und das bleibt er auch. Die Arbeiten der Allianzmission werden ermöglicht durch Spenden. Unterstützen auch Sie uns gerne mit Ihrer Spende unter allianzmission.de/spenden.